Und dann waren es nur noch ein Land. Die Bankgeheimnisbastion Luxemburg ist gefallen, Österreich wankt und die Schweiz steht bald alleine da. Einer, der das jahrzehntelange Rückzugsgefecht ums Bankgeheimnis erlebt hat, ist der Steuerrechtsexperte Daniel Lüthi. Er war unter Willi Richard, Otto Stich und Kaspar Villiger in der eidgenössischen Steuerverwaltung tätig, zuerst als Chef der Abteilung Internationales Steuerrecht, später als Vizedirektor. Seit Jahren sitzt er auch in internationalen Gremien, die sich mit Steuerrecht auseinandersetzen, in der OECD und der UNO. Susan Brunner hat ihn getroffen und ihn gefragt, wie die Schweiz in diese Lage geraten konnte.
Das Tagesgespräch.
Ich glaube, man kann sagen, die meisten Leute hassen die Steuern. Daniel Lüthi, Sie befassen sich ein ganzes Leben damit. Warum eigentlich?
Ja, Steuern sind für mich immer ein wichtiges, aber auch ein interessantes Thema gewesen. Und zwar, wo ja Steuern eigentlich in viele andere Bereiche hineingeht. Insbesondere, wenn ich einen will, nennen, das Zivilrecht. Und das gibt nämlich ganz interessante Aspekte. Man hat nie genau die gleichen Fälle, man hat nie die gleichen Lösungen. Die Wirtschaft entwickelt sich. Und das hat mich fasziniert. Was mich aber vor allem fasziniert hat, ist das internationale Steuerrecht, wo eine Brückenbaufunktion hat zwischen unterschiedlichen nationalen Rechten. Und das habe ich immer sehr geschätzt, dass eben im internationalen Steuerrecht man nicht kann pfannenfertige Lösungen anbieten, sondern man muss je nachdem, welche Länder da betroffen sind, nach anderen Lösungen suchen.
Also zum Beispiel im Bereich Doppelbesteuerungsabkommen oder so Sachen?
Das ist absolut richtig. Doppelbesteuerungsabkommen sind eigentlich gemacht worden, für eine Doppelbesteuerung zwischen zwei oder mehreren Staaten zu vermeiden, möglichst zu vermeiden. Und Doppelbesteuerungsabkommen stellen Regeln auf, die nachher die nationalen Steuerrechte zum Teil einschränken, eben, dass es nachher nicht zu einer Doppelbesteuerung kommt.
Jetzt könnte man sagen, ich habe vorhin gesagt, dass viele hassen die Steuern zahlen oder vor allem die Zeit im Jahr, wo das wieder fällig ist. So Sachen wie Ärger über den Staat, der vielleicht zu viel Steuern einzieht oder über die, die Steuern hinterziehen. Ist das nie eine Motivation gewesen bei Ihnen, um sich quasi mit dem Steuerrecht zu befassen?
Das eigentlich nicht. Das eigentlich nicht. Das ist eigentlich erst später auch ein bisschen gekommen, vor allem, wo die Themen, eben Informationsaustausch, Steuerflucht und so sind auftaucht, wo wir müssen schauen. Ja, es ist ja nicht nur das Problem, wie kann man das vermeiden, dass die Leute ihr Geld ins Ausland bringen, sondern ist auch die Frage, ja, warum bringen sie ihr Geld ins Ausland? Das hat natürlich da notorische Steuerhinterziehung, die das sowieso machen. Aber es gibt natürlich Leute, die einfach ihrem Staat nicht vertrauen. Sie sehen, wie ihre Sparte einfach durch die Inflation langsam gegen Null geht. Sie sehen, dass der Staat vielleicht konfiskatorische Massnahmen greift, nur für das Ausgleichsbudget zu erreichen.
Also Zypern zum Beispiel, wo man die Ersparnisse weggenommen hat.
Jawohl, und das sind natürlich Eingriffe, wo man nachher ein gewisses Verständnis natürlich auch muss haben für die Leute, die sagen, was sie jetzt Leben lang gearbeitet und erspart haben. Das sollte mir eigentlich sicher sein und nicht einfach durch den Staat irgendwie nachher in meine Hände verfliessen.
Herr Lüthi, sind Sie für oder gegen ein vollständiges Bankgeheimnis?
Also, ich finde das Bankgeheimnis, vor allem wenn jetzt eben im internationalen Bereich von dem reden, finde ich, das Bankgeheimnis hat ja keine grosse Bedeutung mehr. Und zwar ist das vor allem definitiv so gekommen mit den Änderungen im OECD-Musterabkommen, mit dem neuen Artikel 26, und man einfach sagt, Informationen müssen geleistet werden. Ganz gleichgültig, ob der ersuchende Staat das nur für seine Veranlagungszwecke braucht, ob es ein Steuerhinterziehungsfall ist oder ein Steuerbetrugsfall, spielt gar keine Rolle. Bankgeheimnis kann nicht vorgeschützt werden und sagen, wir können die Informationen nicht geben. Dann hat man gesehen, dass eigentlich das Bankgeheimnis in dem Sinn im steuerlichen Bereich keine grosse Bedeutung mehr haben kann. Es ist einfach die Frage, was passiert außerhalb dieser Gremien, außerhalb der OECD, was macht man mit solchen Staaten, die natürlich immer noch profitieren von dieser Institution.
Also es ist sehr eine pragmatische Antwort in dem Sinn. Sie haben jetzt nicht gesagt, doch, das Bankgeheimnis liegt mir im Herzen oder es liegt mir im Herzen, dass das schon lange abgeschafft worden wäre.
Ich würde sagen, das Bankgeheimnis hat natürlich nach wie vor eine gewisse Bedeutung. hat natürlich in der Vergangenheit eine Bedeutung gehabt. Man denkt, wo man das Bankgeheimnis eingeführt hat, ist natürlich das Problem aufgetaucht, dass das Deutsche Reich seiner Zeit hat nach Geldern gesucht von Juden. Und die haben nachher ihr Geld natürlich nicht in die Schweiz gebracht, für keine Steuern müssen zu zahlen, sondern ihr Geld in die Schweiz gebracht, für das, dass sie nicht enteignet werden. Und heute, abgesehen von den Steuern, hat natürlich das Bankgeheimnis immer noch gewissen Sinn, dass nicht jeder einfach schauen kann, was hat wer für Vermögen. Das ist vor allem auch im Gebiet vom Terrorismus, hat das gewisse Bedeutung, dass da ein gewisser Schutz noch besteht.
Und das ist auch gut so, dass ein gewisser Schutz besteht. Also ist das etwas, was für Sie, Herr Lüthi, auch zur Privatsphäre gehört? Also zum Beispiel so Ideen, wie der Martin Landolt, Nationalrat, das gebracht hat, so quasi, ja, die Bank soll mehr oder weniger die Steuererklärung dann ausfüllen, das ist nicht in Ihrem Sinn?
Das sehe ich nicht so, nein. Es denke mir, gewisser Schutz muss da weiter bestehen.
Das Bankgeheimnis ist ein Thema und das ist im Wandel, und zwar seit Jahrzehnten. Und Sie, Herr Lüthi, haben viel von diesem Wandel direkt miterlebt. Ich gehe zurück auf 1980, da waren Sie Chef von der Abteilung Internationales Steuerrecht, von der Eidgenössischen Steuerverwaltung, und der Finanzdirektor, dazumal ist der Willi Richard gsi. Der Willi Richard hat gesagt, das Bankgeheimnis, das sei etwa so unantastbar wie eine Klosterfrau. Mögen Sie sich an die Aussage erinnern?
Da mache ich mich gut erinnern, ja. Damit hat er sicher nicht so Unrecht gehabt, als sozialistisch, wenn ich so darf sagen, Bundesrat, hat er natürlich schon Tendenz gehabt, zu sagen, wir sollten da etwas ändern, wir sollten da lockern und so. Auf der anderen Seite, mit dieser Aussage, hat er eben gezeigt, dass er die politischen Realitäten sieht und vielleicht für eine nahe Zukunft keine Entwicklung in seinem Sinn kann feststellen.
Ich habe da nur einen Artikel von einer Weltwoche vom März 1982 und dort steht, Richard knabbert am Bankgeheimnis. Und dort ist es eigentlich gegangen, dass er durchaus sicher vorstellen kann, dass man Steuerbehörden Einblick in die Bankkonten ermöglicht. Mögen Sie sich auch an das erinnern?
Da kann ich mich sehr gut erinnern. Und da hat er vielleicht gerade das schwierigere Thema angefasst, nämlich Bankgeheimnis im internen schweizerischen Recht. Einfacher wäre es gewesen, international zu sagen, also wir können einen gewissen Schutz nicht bieten, ausländischen Anleger. Aber im innerschweizerischen Verhältnis ist es natürlich viel heikler und das wird man jetzt auch sehen, was da weitergeht im innerschweizerischen Verhältnis. Ich bin da immer noch recht skeptisch, dass da viel Bewegung wird reinkommen, weil schlussendlich entscheidet der Bürger, ob das Bankgeheimnis in dem Sinn soll weiter bestehen oder nicht.
Also eigentlich wie die gleiche Thematik, kann man sagen, oder? Das war Anfang 80er Jahre, dass man sagt, auch dort schon ist so das Thema international oder Leute, die Steuern oder Steuern wollen optimieren, sage ich jetzt mal, hinter Zehen betrügen oder so, in die Schweiz bringen und gleichzeitig die Bankgeheimnisse für Leute, die in der Schweiz leben.
Ja, das sehe ich auch so. Es hat vielleicht heute ein bisschen mehr Argumente sagen, ja, aber so eine Zweiteilung kann ich nicht mehr gerechtfertigt werden, dass man quasi den ausländischen Anleger schlechter behandelt als den Schweizer. Aber es ist einfach eine Tatsache, dass innerschweizerisch natürlich der Bürger schlussendlich will können bestimmen, was mit dem Bankgeheimnis geht. Und ich bin eigentlich fast überzeugt, dass das durch die Auffassung, dass der Staat nicht zu viel Einblick soll haben in die Privatsphäre, dass es etwas ist, das durch alle Kreise durchgeht. Also das ist nicht nur die Reichen, das geht durch alles durch. Und habe ich gewisse Zweifel, ob eine neue Abstimmung darüber positiv rauskommt, positiv im Sinn der Behörden.
Also damals ist es so gewesen, 1984 ist die SP-Initiative zur Abschaffung des Bankgeheimnisses zur Abstimmung gekommen und 73% der Bevölkerung hat gesagt, nein.
Jawohl, das ist richtig. Wobei, ich bin nicht der Auffassung, dass das im Hinblick auf die internationale Haltung der Schweiz ist, so passiert, sondern der Stimmbürger hat einfach sein Verhältnis zum Staat und sein privates Verhältnis zur Bank gesehen und hat einfach gesagt, ich will nicht, dass der Staat da drin schauen kann.
In den 80er Jahren haben Duvalier und Marcos Gelder für Schlagzeilen gesorgt, dass die hier in der Schweiz gelagert worden sind. Es hat internationalen Druck gegeben. Auch hier hat es Artikel oder OECD-Angriff und überhaupt Druck oder wegen Geldwäscherei. Und so, der Otto Stich war dann im Finanzdepartement. Hat man dann über die moralischen Fragen geredet?
Also, man hat sicher in Bezug auf das interne schweizerische Verhältnis gesagt, also da rühren wir nichts dran. Was die schweizerische Politik, ja, nicht mehr im Ausland anbelangt, hat man natürlich schon gesehen, dass sich da langsam ein Druck bildet. Aber man hat das nach wie vor so als Einzelfall dargestellt. Man hat auch gesagt, das Bankgeheimnis ist auch nicht ein Schutz bei gemeinrechtlichen Delikten, bei strafrechtlichen Delikten. Also wie es der Duvalier da natürlich mit dem kann nachweisen kann, dass er strafrechtliche Delikte begangen hat, dann ist das Bankgeheimnis natürlich kein Schutz. Das hat man einfach dann so gesagt. Es ist sicher so gewesen, dass aufgrund von diesen Fällen natürlich auch in den internationalen Gremien ist diskutiert worden. Aber mehr so ein bisschen als Kommentar. Man hat einfach gesagt, ja, seht man wieder einmal, wo die Leute ihr das Geld herbringen und so. Und das wäre vielleicht an der Zeit, dass die Schweiz ihre Haltung würde überdenken in Bezug auf das Bankgeheimnis und den Informationsaustausch. Aber mehr eigentlich nicht.
Also es ist bei dem geblieben, man hat irgendwie gesagt, ja, das ist der Druck, aber eigentlich ist es keinen Grund, ja, um sich zu bewegen.
Ja, das würde ich sagen.
Etwas anderes noch, Sie sind Vizedirektor gewesen von der eidgenössischen Steuerverwaltung. Als eigentlich wie Steuereintreiber in einem gewissen Sinn, und ich weiss, Kantone machen das eigentlich, aber haben Sie nie gedacht, das wäre doch eigentlich super, wenn doch einfach Bankkonti offengelegt wären, dann hätte das doch Ihre Arbeit gerade schön einfacher gemacht?
Also ein Steuerbeamter hat sicher zwei Herzen in seiner Brust. Das eine ist das Herz des Steuerbeamten, der natürlich möglichst viele Informationen haben will. Informationen, die man eine korrekte Veranlagung nachher durchführen könnte. Und auf der anderen Seite ist eigentlich der Bürger, der sagt, ja, also, ist eine Frage, ob der Staat einfach da in alles hineinschauen soll, vor allem auch für reine Veranlagungszwecke. Was man immer ein bisschen Zweifel gehabt, ist, was machen wir denn mit der Steuerhinterziehung? Tut man die annähern an einem Delikt, wie es der Tiefsteuerbetrug darstellt, oder lässt man das nach wie vor als administratives Vergehen zu und tut es entsprechend administrativ bestrafen?
Und wie war das bei Ihnen? Also das haben Sie auch gespürt, die zwei Herzen in Ihrer Brust, dass irgendwie, ja, also ich meine, der Otto Stich hat ja das Budget müssen im Griff haben, zum Beispiel Kasper Villiger auch.
Also ich habe natürlich auch die zwei Herzen in der Brust gehabt. Und ich muss natürlich sagen, da ich vor allem im internationalen Bereich bin tätig war, hat mich das interessiert, was passiert international mit der Schweiz. Und ich hatte das Gefühl gehabt, dass die Zeit noch nicht reif ist für eine ganz umfassende Amtshilfe. Das wäre vielleicht in einem kleineren Gremium möglich, OECD, aber nicht weiter, weil es hat schon dann einen Haufen Staaten gegeben, die natürlich über das hinweggesetzt haben. Selbst wenn sie gegen das Bankgeheimnis waren, sobald sie hätten solche Informationen liefern, haben sie es nicht gemacht. Sie haben gesagt, wir haben keinen Zugang. Und dann haben wir gesagt, ja, das kommt an einem Bankgeheimnis ganz ähnlich. Wir sagen, wir haben das Bankgeheimnis und die sagen, sie haben keinen Zugang zu diesen Bankinformationen. Und zwar aus anderen Gründen, weil die Bank muss nicht abklären, wer der Einleger ist. Das kann irgendeiner sein, der ein Standli zeichnet. Wenn es noch kein zweites Standli hat, dann wird das akzeptiert als Identität. Und das ist es. Und dann weiss man gar nicht, wer dahinter steht. Das war so ein bisschen die Zweifel, gewesen, die ich hatte, international, dass man da sicher nicht so eine Vorreiterrolle spielen
sollte. Eben, Sie sagen, Sie sind eigentlich jahrzehntelang, kann man sagen, in diesen internationalen Gremien eingesessen. OECD, UNO, jetzt auch. Wie haben Sie denn den Wandel von der Stimmung gegenüber der Schweiz erlebt? Weil man kann ja immer sagen, irgendwo hat man doch das gesehen, wenn man jetzt vergleicht, wo die Schweiz heute steht. Also in den 80er Jahren ist einfach immer wieder mal ein Druck gekommen und dann hat die Schweiz, ja, vielleicht ein bisschen sich bewegt oder gar nicht.
Also, man muss vielleicht unterscheiden. Die UNO, die Expertengruppe, die ich bei denen gesehen, das sind einfach einzelne Länder gesehen, die sich beschwert haben über die schweizerische Haltung. Das waren vor allem Länder gesehen, wie Brasilien, Argentinien, die einfach gesehen, wie die Fluchtgelder fließen. Aus welchen Gründen auch immer. Anders war es ein bisschen der OECD gewesen. Da hat man ständig versucht, die Schweiz zu bewegen, da Fortschritte zu machen, im OECD-Sinn.
Und, also bei Steuern auch? Also,
bei Steuern, ja. Wobei der eigentliche Druck ist ja bis fast Ende des letzten Jahrhunderts nicht von der OECD ausgekommen, sondern von einzelnen Mitgliedstaaten, also von unseren Nachbarn. das muss man sehen, die haben nachher in internationalen oder bilateralen Verhandlungen haben die das natürlich ausgespielt und haben gesagt, dass die Schweizer bekommen die und die Vorteile nicht, ausser die geben volle Amtshilfe. Oder? Das ist dort viel wichtiger gewesen und ist effektiv an Druck aufgebaut worden. Und in der OECD ist der Druck eigentlich erst gekommen mit dieser ganzen Übung über die Harmful Tax Competition. Und dort hat man nachher auf einmal gesagt, also
schädlicher Steuerwettbewerb,
genau. Ja. Wie stellt man den fest? Eben gesehen, es gibt verschiedene Faktoren, die man da muss anziehen. Das Bankgeheimnis ist einer der Faktoren, nicht der einzige. Es gibt, sagen wir mal, sehr niedriges Steuerniveau. Es gibt, dass man ausländische Gesellschaften anders behandelt als inländische. Das sogenannte Ringfencing. Privilegierte Gesellschaften in den Kantonen. Das hat man gesagt, das als Ganzes, kann einen staatlichen Steuerwettbewerb darstellen. Und dort ist natürlich von den Mitgliedstaaten her in der OECD das Hauptgewicht gegenüber der Schweiz auf das Bankgeheimnis gelegt worden.
Und das ist eigentlich schon 1999 passiert. Ja, ist der Bericht auch rausgekommen, oder? Das ist auch schon ein Weile
her. Also ich würde sagen, das ist sicher schon von Anfang, so von 1995, wo die Arbeit angefangen haben, hat das auch angefangen, die Druckausübung.
Und was haben Sie denn mit diesen Informationen gemacht? Sie haben ja gemerkt, da ist offenbar ein Stimmungswandel, oder? Da wird jetzt Druck auf die Schweiz ausgeübt. Also sind Sie zu den Finanzdirektoren gegangen und gesagt, ja, zum Beispiel, Herr Villiger, da ist etwas am Tun.
Also, wir haben natürlich gerade über meine Abteilung engsten Kontakt gehabt mit der Wirtschaft, mit den Kantonen, also mit dem Finanzdirektor oder mit der Konferenz staatlicher Steuerbeamter. Wir haben vielleicht ein bisschen weniger Kontakt gehabt mit dem Departementschef, mit dem Herr Villiger. Er hat sicher das Gefühl gehabt, er sei das selber und könne selber die Hebel bewegen, wenn er es für nötig findet.
Er hat zwar immer gesagt, nicht verhandelbar.
Nicht verhandelbar und als Manager hat er gesagt, ist alles machbar. Oder? Und als seinerzeitiger Manager. Oder? Und das waren so die Dinge gesehen. Aber die Wirtschaft, die Banken, Kantone, die genau gewusst, was da abläuft. Wir haben ja auch regelmässige Sitzungen gehabt mit diesen Leuten, wo wir orientiert haben über den Stand der Dinge. Und da hat natürlich die Arbeit der OECD und was da passiert, ist natürlich ein wichtiger Punkt gewesen.
Also Sie haben es eigentlich gesehen. Also wenn man jetzt ein bisschen vorgreift, dass Luxemburg absolut jetzt auch noch aufgegeben hat. Also Sie haben das gesehen.
Das absolut, ja. Man hat nicht gewusst, in Bezug auf die EU-Staaten, Luxemburg, Österreich, die man natürlich lange als Verbündete angeschaut hat, hat man vielleicht nicht gedacht, dass es so schnell kommt, vor allem eben die Luxemburger so schnell schwenken.
Also das hat Sie überrascht, wo das kam?
Das hat schon überrascht, dass es so schnell geht. Ich habe schon angenommen, dass irgendeines Tages der Widerstand wird gebrochen werden, aber dass es so schnell geht, hat mich selber erstaunt.
In diesen internationalen Gremien haben Sie jeden Leuten erklären, was der Unterschied ist zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug?
Ja, das hätte man schon müssen. Wobei, ich würde mal sagen, es hat bestimmte Staaten gegeben, das natürlich nicht kennt. Also die Amerikaner zum Beispiel, die kennen das nicht.
Und dann also Beschiss ist einfach Beschiss bei denen.
Ja, genau. Ja. Dann hat man es immer müssen erklären. Das war nicht ganz einfach gewesen, wo immer wieder neue Leute am Verhandlungstisch waren, die keine Ahnung hatten und zum Teil die Schweiz als Schweden betitelt haben und so weiter. Und auf der anderen Seite hat es natürlich Staaten gehabt, die doch eine gewisse Unterscheidung kennt haben, aber mehr in Bezug auf die Strafmasse. Also dann hat man mir erklären, bei uns ist halt Steuerhinterziehung ein Verwaltungsdelikt und Steuerbetrug ist ein strafrechtlicher Tatbestand. Und, aber das hat man natürlich ständig gemacht. Man hat da die nötige Praxis und Überzeugung gehabt, was man da muss sagen. Die hätte das müssen so akzeptieren, dass das unsere Haltung ist.
Und ist Ihnen das nie schwer gefallen?
Ja, man hat einfach mit dem Umstand funktioniert, dass man gesagt hat, derjenige, der falsche oder gefälschte Dokumente verwendet, das ist natürlich ein schwerwiegendes Delikt als der, der etwas vergisst, die Steuererklärung anzugeben. Da hat man gesagt, da gibt's doch einen gewissen Unterschied. Das haben andere Staaten, wie gesagt, auch realisiert, nur in Bezug auf Bestrafung nachher anders gesehen. Und ich glaube, das ist schon ein Argument gewesen. Ich meine, es ist nicht genau das Gleiche, aber die Frage ist einfach, ja, läuft es nicht ineinander rüber? Muss man nicht eines Tages sagen, ja, es ist einfach ein Steuerdelikt, wo entweder strafrechtlich geahndet wird oder mindestens eben das Tor öffnet, dass Bankinformationen geliefert werden müssen.
Also der Druck war absehbar gewesen, und was sie jetzt dazu kam, ist eine Art moralische Empörung auch. Also die, die Sparmaßnahmen müssen erleiden, also gerade zum Beispiel in Nachbarländern, und gleichzeitig die Steuern gehen auf, sie müssen mehr zahlen, und danach wissen sie von denen, die mehr Geld haben, die die Steuern hinterziehen oder verstecken vor dem Fiskus, dass das für eine moralische Empörung sorgt, die man vielleicht unterschätzt hat.
Das ist sicher schon so, wobei interessanterweise werden immer da die grossen Steuerhinterzieher werden immer genannt, und die hat man im Blick. Aber es gibt natürlich auch in der Mittelklasse einen Haufen Leute, die das Geld ins Ausland gebracht. Das ist ganz klar. Und die Empörung ist zwar verständlich, auf der anderen Seite muss man vielleicht auch sagen, ja, ihr seid Bürger von diesem Staat, und ihr hättet halt so schauen, dass der Inselbürger nicht plötzlich das Gefühl hat, er werde vom Staat so geschröpft und es werde so umverteilt, dass er einfach, wie soll ich sagen, einfach im ganzen Bereich verliert und aus dem Grund vielleicht zur Überzeugung kommt, dass er sein Geld irgendwo in Sicherheit bringt.
Also das Mass müsste der Staat finden?
Ja, das sehe ich auch so, ja.
Wenn Sie zurückblicken auf die Zeit, wo Sie gesehen sind, auch in der Bundesverwaltung, hat man langsam reagiert? Ich meine, jetzt ist die Situation, jetzt ist die Schweiz mit dem Rücken zur Wand. Hat man etwas anderes sollen machen?
Ja, ich würde vielleicht sagen, dass so ab dem Jahr 2000 hat man wahrscheinlich da müssen mehr oder aktiver werden. Man hat müssen sehen, dass die Schweiz da immer mehr unter Druck kommt. Eigentlich, ich würde fast sagen, unnötigerweise. Und man muss Nachteile in Kauf nehmen, was sie sonst nicht hat. Und
unnötigerweise, weil keine Strategie da war?
Ja, das würde ich schon sagen. Es ist vielleicht, ich will nicht sagen, es sei keine Strategie gewesen, aber es hat verschiedene Strategien gehabt. Der Bundesrat hat eine gehabt, das Parlament, je nach Couleur, die haben ihre Strategien gehabt. Die Wirtschaft hat das auf einen Weg gesehen. Und interessanterweise zum Beispiel haben die grossen Gesellschaften haben das anders gesehen als Banken. Die sind also irgendwie sich nicht einig gewesen. Also, das ist natürlich sehr schwierig gewesen, da der Regierung zu sagen, die hätten müssen, eine richtige Strategie entwickeln.
Ist ja heute so. Auf dem Finanzplatz gibt es die einen, die sagen, der kennt, wir machen jetzt den automatischen Informationsaustausch, ja. Die anderen wollen nicht einmal eine Abgeltung steuern.
Also, ja, von her, ja. Das ist so.
Aber jetzt sind wir in dieser Situation. Sie haben gesagt, Herr Leute, es ist schnell gegangen. Plötzlich hat Luxemburg das Bankgeheimnis aufgegeben. Österreich geht es wahrscheinlich auch nicht mehr lange, auch wenn die Rhetorik noch ein bisschen anders ist. Was ist jetzt die Lage von der Schweiz? Also ich meine, was kann jetzt die Schweiz noch machen?
Also ich würde sagen, dass im Rahmen von der EU und dem bilateralen Verhältnis Schweiz-EU der automatische Informationsaustausch bei der Zinsenbesteuerung, um das geht es ja, dass der sicher wird auf die Schweiz kommen. Also das, ich sehe nicht ein, dass man da noch weiter bremsen kann. Das Problem ist ein bisschen, dass der Automatismus natürlich nicht nur in Zukunft für Zinsen betreffen, sondern alle Kapitalerträge, Kapitalgewinne.
Also eigentlich einfach das ganze Bankkonto, was man hat. Oder?
Ja, und natürlich noch andere Institute, also zum Beispiel Trusts und so weiter, Stiftungen, das soll ja einbezogen werden. Und dort wird es so sein, dass die ganze Sache nicht so heiß gegessen wird, weil ich könnte mir vorstellen, dass insbesondere die Engländer sich stark werden wehren, dass sie ihre Trösse müssen auftun und sagen, wer da dahinter ist. Also das wird schon noch einen Moment gehen, aber ich glaube, es ist für die Schweiz wichtig, dass sie einfach sagt, wir brauchen gleich lange Spiesse, wir können da, oder wir müssen mitmachen, es bleibt uns im Grunde noch gar nichts anderes übrig, aber das sollte für alle gelten.
Und dort müssen wir dann bei der OECD Druck machen, also dass zum Beispiel Kanalinseln, dass zum Beispiel Singapur oder dass die Steueroasen verschwinden oder wo am besten?
Also wir müssen sicher auf allen Ebenen versuchen, das geltend zu machen. Man darf das ruhig mit der EU besprechen. Das ist ein Problem. Vor allem, dass England, aber auch die Amerikaner mit den Delaware-Gesellschaften, mit den Zuständen in Nevada, dort muss halt ja etwas gehen. Und da geht es natürlich darum, dass vor allem auch in der OECD mal versucht wird zu erreichen, dass eben gleich lange Spiesse hergestellt werden. Wir haben ja gesehen, also gerade Amerika ist natürlich ein grosser Problemfall mit ihrem FATCA, oder?
Also das ist eigentlich, das gibt Ihnen das Recht, um jeden US-Bürger, oder dass der Steuern gemeldet wird.
Das ist schon so. Und das ist ja eigentlich schon praktisch automatischen Informationsaustausch. Das Problem ist, dass die Amerikaner das von ausländischen Staaten verlangen, aber selber nicht bereit sind, entsprechend auf breitem Gebiet solche Informationen zu leisten, beziehungsweise sie können gar nicht, weil sie zum Beispiel nicht wissen, wer hinter der Delaware-Gesellschaft steht.
Zum Schluss will ich noch, was verliert eigentlich die Schweiz, wenn wir den automatischen Informationsaustausch haben?
Ja, ich würde sagen, also verlieren wird sie sicher nicht viel. Weil die Anleger sind natürlich verunsichert, die haben sicher viel oder planen viel, ihre Anlagen wegzubringen, weil sie eben das vorher aus steuerlichen Gründen in die Schweiz haben gebracht. Verlieren, glaube ich nicht, da ist nicht mehr viel zu verlieren. Das Problem ist natürlich der wahnsinnige administrative Aufwand, den das gibt. Und die Frage, wie wird das nachher ausgewertet? Wir haben festgestellt, im bilateralen Bereich, dass zwar Haufen Informationen geliefert werden, die aber nachher gar nicht ausgewertet werden. Und das ist natürlich nicht der Sinn von dieser ganzen Übung. Das ist natürlich dann nachher eine Abgeltungssteuer, wie man sie konzipiert hat, viel wirksamer und bringt da mehr Steuerertrag.
Daniel Lüthi, es ist noch eine weite Entwicklung, bis das Bankgeheimnis für die Schweiz oder respektive das nicht mehr gilt. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Bitte.
Der Steuerrechtsexperte Daniel Lüthi war Gast im Tagesgespräch bei Susanne Brunner.